weil ich ja eben nicht mehr machen kann als sie darauf. Und das ist eh der dritte, das geht dann vorbei. Vierter Band, der Waldsteig, das habe ich Ihnen erwähnt, das ist die humoristische Geschichte. Und dann zwei andere, auf die Schwestern der beschriebene Dendling gehe ich nicht ein. Und dann kommen wieder als eine Sammlung die bunten Steine. Und in ihnen ist die erste Geschichte die vom Granit. Von diesen beiden Kindern, die über den Boss zu den Schwiegereltern des Mannes, also den Eltern der Frau wandern und am Rückweg in den Schnee geraten und dann doch drauf gefunden werden. Das ist eine rührende Geschichte, weil der Bruder unwesentlich älter als das Mädchen immer führt und die ist ganz vertrauensvoll. Der Bruder wird schon machen, wie in Wien die Geschichte, der Vater wird schon richten. Und er sagt, jetzt machen wir das, sie versteigen sich aber immer mehr und geraten in die Höhe statt ins andere Tal. Ne? Sie sagt immer nur, ja, Konrad. Das ist so, es wird auch hier wieder nicht lang analysiert und psychologisiert. Die Kinder überstehen die Nacht, weil bei Rehen sie warm angedrückt die Nacht über da und am nächsten Tag gefunden werden. Und die zweite Geschichte, Kalkstein, die wollte ich eigentlich auch was bringen. Von einem Priester, der auch nach einer nicht gelungenen Liebesgeschichte entsagt und dann ein Leben für die Gemeinschaft führt, wieder ganz große. Ah, verzeihen Sie, Granit ist das, das heißt Bergkristall, die Kinderschule. Nicht Granit, was ist ein Granit? Katzen, also über die, darüber in der Vorrede aber ist, wie gesagt, diese Geschichte von dem sanften Gesetz. Die drei Schmiede ihres. Dann hat er eine, ist das schon da, das sind die bunten Steine, dann kommen noch einmal ein Erzählungsband, der heißt Erzählungen. Das sind die Schmiede ihres Schicksals, die drei Wald- und Nachkommenschaften, aus ihnen werde ich ein Stück bringen, der Waldgänger, aus ihm werde ich ein längeres Stück bringen. Das ist eine dieser relativ vollkommen gelungenen Dinge. Ja, ich breche hier ab und wende mich den Details zu, dann wichtiger und dann, was Zeit, wenn es noch Zeit ist, und ich also über die rein philosophische Entwicklung Ihnen die Stellen bringen kann, noch das sanfte Gesetz und das damit zusammenhängende. Das alte Siegel. Ein junger Mann verlässt das Vaterhaus, einen Berghof, adelig, geht den Fluss hinab. Das hat schon eine so unheimlich melancholische Stimmung, wie in dem Heimatland Athen. Gestaltest mich, du lieber Fluss, wie im Heimatland Athen. Bist traurig, weil ich scheiden muss, wie im Heimatland Athen. Das ist sehr melancholisch. Ne? Wir haben in der Jugendbewegung fast nur melancholische Lieder gesungen. Wahrscheinlich, weil wir Aristoteles gefolgt haben, der gesagt hat, alle großen Männer waren Melancholiker. Also es wird schon so ähnlich gewesen sein. Er wandert, er hat in Wien dann ein Schicksal. Das spielt übrigens da am Grab und in der Karlskirche am Grab. Ne? Er lernt eine Frau kennen und es kommt zu einer liebenden Begegnung und eines Tages ist diese weg. Und sie wollte ihm noch Aufklärung geben über sie, das ist aber nicht mehr möglich gewesen. Und er sieht diese Frau, die sucht ihn sogar zu erreichen, auf dem Feldzug in Frankreich. Der dann auch, also der junge Mann meldet sich natürlich zum Heer nicht, und zieht in den Krieg. Und da begegnen sie sich auf einem Schloss. noch zu sagen ist, dass die Frau von ihm ein Kind, eine Tochter hat. Und nun will sie ihm alles das aufklären, wie es ist. Ihr viel älterer Mann ist gestorben, sie ist Witwe und sie denkt, weil ja ihre Liebe echt war, und nicht so ein ganz Banscherl nebenbei, nicht? Wenn man einen alten Mann hat, das spielt so auch, nicht? So will sie ihm, hofft sie, dass nun alles gut enden wird. Und da wird sie bitter enttäuscht. Und diese Szene will ich Ihnen doch kurz vorführen. Da kommt drinnen ein Satz vor, der vom Stifter her erschütternd ist. Will ich Ihnen dann ja sagen. Es ist so, dieser Mann lebt nach dem Ehrbegriff der Tradition seines Vaters. Und das verträgt sich nicht mit dem, was ihm dann passiert und wo er ja mit dabei ist. Es ist ja auch nicht von ihm so, dass er hier etwas gesucht hat, um, wie heißt es, den schönen Zeitvertreib, nicht? Sondern es ist alles sehr, sehr ernst. Und nun begegnen sie sich. Ich kann natürlich jetzt nicht auf die Details eingehen. Und sie erzählt ihm diese Vorgeschichte mit ihrem Mann und wie das alles war. Und er ist betroffen in einer Weise, wie man es eben nur aus dem bisherigen geschilderten Dasein des jungen Mannes halten, also begreifen kann. Und da stellt er eine Frage, nachdem sie ihm das erzählt war. Er sagt, endlich sagt er nach dem diesem Bericht, heißest du auch wirklich Celeste? Man muss, also Celeste ist erstens ein schöner Name, nicht die himmlische. Celeste, Salve Virgo. Wie heißt es? Am Platz vor der Piaristenkirche, in der Mariensäule. Er hat mit dieser einzigen Frage, und das ist nicht gesagt, jetzt sage ich, interpretiert. Es ist eigentlich, wenn man es ganz liest, gar nicht notwendig, dass jemand interpretiert, aber es muss ja für die Literaturwissenschaftler und für Philosophen auch noch was zu tun sein. Er stellt damit schon vom Namen her die Substanz dieses seinerzeitigen Erlebens und Handelns in Frage. Und jetzt lese ich nur weiter. Ja, ich heiße Celeste, antwortete sie. Siehe, Celeste, das hast du nicht gut gemacht. Nicht gegen deinen Gatten und gegen mich. Ich kann dir nicht mehr trauen. O meine Ahnung, kreischte das Weib. Er hätte vielleicht dafür ein anderes Wort finden können, nicht, als kreischen. Es ist ein wenig herabwertend, das heißt in gewisser Weise Teilstifter. Wieder schon durch die Wortwahl angedeutet. Zuerst die Frage, heißt du auch Celeste tatsächlich, oder hat schon damals geschwindelt, oh meine Ahnung, kreischte das Weib, indem sie ihr Angesicht in die Kissen des Sofas verbarg. 11 Jahre habe ich ihn gefürchtet. Diesen Augenblick. Eine Zeit lang hielt sie die Glut des Antlitzes gegen die bergenden Kissen gedrückt, dann hob sie das Haupt wieder, um in seine Züge zu schauen. Er war aufgestanden, sein Angesicht war entfernt, aber sie konnte nicht erkennen, was in ihm vorgehe. Stifter, lass da die andere Psychologie treiben, wenn er was schildert. Hugo, rief sie, blicke mich zu, und halb knien flehte sie zu ihm, lerne mich nun auch als Reine kennen, ich bin es, ich werde es sein, o rechtfertige mich vor mir und lerne mich kennen, dass ich gut bin. Nicht, dass sie sagen, die Sache entschuldigt, sie hat sie gestanden, aber sie weiß sich in der Liebe zu diesem Mann, sie sagt, rein. Huber wurde noch blässer und sagte, ich habe gedacht, ein anderes Leben führen zu wollen, als der Gatte einer Witwe zu sein, von dem sie sagen, dass er schon vor dem Tod ihres Mannes mit ihr im Einverständnis gewesen sei. Also hier kommt die Grenze dieses dem alten Siegel verpflichteten Mannes deutlich zum Ausdruck. Man muss den Gegensatz schon in den Sätzen sehen. Sie werden es nicht sagen, Hugo, antwortete sie, denn kein Mensch weiß es. Ich selber würde es sagen, erwiderte er. Du wirst es nicht sagen, denn du bist unschuldig, antwortete sie. Weißt du, du hattest nie eine Ahnung, dass du jemanden anderen liebtest als ein Mädchen. Die Worte nämlich tatsächlich, weil sie hat mit dem alten Mann gar nichts mehr in anderer Hinsicht fabrizieren können, ne? Also machen können. Es ist aber auch nicht gesagt. Du hast immer doch gemeint, du bist mit einem Mädchen verbunden. Dann bist du desto schuldiger, sagte er. Siehe, Celeste, hättest du mir gesagt, dass du ein vermähltes Weib bist, ich wäre dir ferne gestanden. Ich hätte nie eine andere geliebt. Und wenn der Himmel unsere Verbindung möglich gemacht hätte, ohne dass wir schuldig waren, wären wir frei eingegangen vor Gott und der Welt. Ich hatte Angst, dich zu verlieren, sagte sie schüchtern, wenn du verziehest. Das verstehst du nicht, Celeste, antwortete er. Ich verzeihe dir von Herzen und beklage uns. Wärest du die niedrigste Magd, wärest du die Tochter einer Stalldirne, auf diesen Händen grüße ich dich, weil Vorurteile des Standes haben ihn nicht in dieser Situation etwa getragen. Aber wie könnte ich jetzt vor mir stehen, der ich nie mit Wissen ein Unrecht an mir litt? Wie könnte ich vor den anderen stehen, die mich scheuten und verehrten, und die mir nie den kleinsten Makel sagen dürfen? Es sind furchtbare Worte. Ich habe in meinem Leben nie eine Gemeinheit begangen, heißt das. Das alte Siegel. Also könntest du, sagt sie, der sogenannten Ehre das warme, ewige, klare Leben opfern? Das warme, ewige, klare Leben opfern? Fragte sie. Hugo antwortete nicht, sondern er presste die Hände aneinander und in dem ganzen Baue seines Körpers war eine Erschütterung, wie wenn Tränen ausbrechen sollten. Sie sah ihn einige Augenblicke mit den großen Augen an, dann aber sagte sie sehr ernst, ich habe dich nicht umsonst gefürchtet. Gehe, möge dir Gott im Himmel diese harte Tugend lohnen. Aber mein Herz verflucht sie, denn es wird gebrochen. Ja, ich war eine Sünderin, aber die Sünde wurde mir nicht leid. Du hast nur ihre holde Frucht gesehen. Ihre Kämpfe trug ich allein. Meine Sünde ist menschlicher als deine Tugend. Geh, solange die Erde steht, wurde niemand abgöttischer geliebt als du. Nun gehe, Mann, gehe. Da was soll man sagen, da kann ich sagen. Aber der Satz, meine Sünde ist menschlicher als deine Tugend. Nicht? Im Munde Stifters und in dieser Situation ist großartig. Nicht? Und zeigt hier, dass Sünde und, sagen wir, moralische Unfehlbarkeit und möglichste Makellosigkeit miteinander nichts zu tun haben. Das ist Christus. Gott ist ein Gott der Sünder. Aber mir hat jedenfalls das, meine Sünde ist menschlicher als deine Tugend. Humanität ist der Oberbegriff bei Stifter. Wir sind beide zu erregt, sagte Hugo. Wir sehen uns wieder und ich werde dir die Sache auseinandersetzen. Das ist typisch männlich. Sie sagt, ja, geh man vor. schwer es auseinanderzusetzen. Ne? Was kann man da auseinandersetzen? Setze nichts mehr auseinander, sagte sie. Es ist ja deutlich. Gehe nur. Und wie Hugo in Verwirrung sich gegen die Stelle hinwendete, wo sein kriegerischer Hut, ne, das er war im Krieg, lag, trat über die Türschwelle ein Kind, ein wundervoll blond gelocktes Mädchen, herein und rief mit kindlich garer Stimme: Mutter. Aber wie sie diese in Aufregung sah und den fremden Mann vor ihr stehen, schwieg sie betroffen. Celeste warf sich, als wäre jetzt erst der fürchterlichste Schlag gefallen, plötzlich mit einem lauten und ausschweifenden Schluchzen in die Kissen des Sofas. Des Sofas, ne? Bei mir ist zum Heulen, ne? Da kann ich nicht gut lesen. Sofas, als müsste ihr das Herz zerstoßen werden. Hugo betrachtete das Kind einen Augenblick, dann ging er auf dasselbe zu und legte unter unendlichen Tränen, die aus seinen Augen flossen, den Arm um den dichten, seidenweichen Lockenwald desselben, beugte sich und küsste es heftig auf den Scheitel. Das erschreckte Kind hatte es gelitten. Auf dem Sofa hatte das Weinen aufgehört. Celeste hatte das Haupt emporgehoben und lauschte hin. Aber wie der Arm von des Kindes Lockes löste, wie er löste, seinen Hut nahm und sanft hinausging, da fiel sie mit dem verzweiflungsvollen Schrei zurück. Er kennt sie nicht. Er kennt sie nicht. Seine Tochter. Mehr also dazu nicht. Ich glaube, ich brauche auch nicht viel zu sagen. Solche Situationen müssen wirklich, wenn so geschildert werden, einfach hingenommen werden. Ne? Mir ist allerdings auch in unserer Ehe passiert, dass meine dritte Tochter, das haben alles Kriegskinder, weil meine Frau und ich Kinder haben wollten, wir haben auch alle vier den letzten Brot noch Endigung des Krieges bekommen, bin ich immer in den kurzen Urlaubszeiten an den Evakuierungsort gekommen und eines Tages fragte unser zweites Kind, meine ältere Tochter, fragte: Mutter, wer ist dieser fremde Mann? Das war so, naja, sie ist dann bald draufgekommen, ne? Aber immerhin, das also zu dem alten Siegel als eines jener Beispiele, die ich in ihrer Art eben groß artig finde. Und jetzt aus dem Waldgänger. Wir haben ja noch Zeit. Na, das ist schon noch Zeit. Ja, vielleicht noch vorher einen ganz kurzen Passus aus den Nachkommenschaften, auf die ich näher eingehe. Da heißt es, freilich sagt man, es sei ein großer Fehler, wenn man zu wirklich das Wirkliche darstellt. Man werde da trocken, handwerksmäßig und zerstöre allen dichterischen Duft der Arbeit. Freier Schwung, freies Ermessen, freier Flug des Künstlers müsse da sein. Dann entstehe ein freies, leichtes, dichterisches Werk. Sonst sei alles vergeblich. Und am Ende. Das sagen die, welche die Wirklichkeit nicht darstellen können. Das ist ein großer Sorge. Ich aber sage, warum hat denn Gott das Wirkliche gar so wirklich und am wirklichsten in seinen Kunstwerken, in der Schöpfung, nicht? Das ist auf Gott bezogen gemacht. Und er sah, was alles gut war, nicht? Sehr gut war es auch in der Genesis 1. Nicht? Das vorausgesetzte Ja, das mit dem Dasein verbunden ist, was immer auch in der Welt geschieht, als Nachvollzug dessen, was der Gott der Liebe als mit seinem Ja gesehen hat. Also, das sagen die, welche die Wirklichkeit nicht darstellen können. Ich aber sage, warum hat denn Gott das Wirkliche gar so wirklich? Doch, und am wirklichsten in seinem Kunstwerk gemacht, in demselben doch den höchsten Schwung erreicht, den ihr auch mit allen euren Schwingern nicht recht schwingen könnt. In der Welt und in ihren Teilen ist die größte dichterische Fülle und die herzergreifendste Gewalt. Macht nur die Wirklichkeit so wirklich, wie sie ist, und verändert nicht den Schwung, der ohnehin in ihr ist, und ihr werdet wunderbarere Werke hervorbringen, als ihr glaubt und als ihr tut, wenn ihr Afterheiten malt und sagt, jetzt ist Schwung darin. Das ist also nur eine Bemerkung, die ich jetzt nicht näher in dem Zusammenhang verfolge. Aber nun die Geschichte aus der Waldgänger, wo ich auch nur eine Szene lesen werde. Und zwar geht es da um Folgendes. Im Übrigen geht da, dieser Waldgänger ist ein Mann, der mit einem Knaben in vorgerückten Jahren da an der oberen Moldau entlang geht. Er schildert den Lauf der Moldau, nicht bis Krumau, die krumme Au, nicht, wo ja einer danach, na, der Sohn Wittikos hat dort eine Burg gebaut, die ja heute noch besteht. Die Burg Oberkrumau ist eine Wittikonenburg, nicht? Sie haben immer noch im Wappen die weiße Heckenrose, die Wappen der Orsini Rosenberg. Nicht? Sie stammen ja aus der Wittikon-Beruf, sie haben Vorfahren in Wien, ich kann das vorwegnehmen, wir haben es dann. Nicht? Aber wir haben ja die Orsini Rosenberg bis heute als Adelsgeschlecht in Österreich. Die haben natürlich auch Güter in der Tschechoslowakei, kommt vielleicht kriegen sie das jetzt wieder. Nicht? Weil die Tschechen brauchen Geld, nicht? Die Schwarzen haben schon zum Minister gemacht, einen Adeligen, jetzt wollen sie die anderen Adeligen auch noch haben, damit die das alte Klumpert aufrichten und wieder Geld in den Ding bringen. So ändern sich die Dinge in der Weltgeschichte. Also, bis zur Krumme Au, Krummen Au, wenn Sie in die Gegend kennen, das versuchen Sie, also schauen Sie es sich einmal an, es ist eine, wie da in Granit geschildert, leider durch den Stausee etwas entstellt. Aber Krumau ist ein Ort, nicht, der wunderbar einfach ist. Nicht. Ich war dort mehrmals weiter ab vom Zwettl, nicht, das dortige System. Er hat noch einen als Baumeister geworden, hat für eine adelige Frau gebaut, dort lernt er deren Hausdame, an sich ein noch junges Mädchen kennen, wie sie so alte Adelige ja oft gehalten haben, nicht? Das hat zum guten Stil gehört. Er verliebt sich in sie und sie heiraten. Und sie führen eine stifterische Ehe. Mehr brauche ich also dazu nicht sagen. Sie leben miteinander und füreinander in jenem gegenseitigen Geschenk, in das man nicht, dass man nicht fragt und auch gar keine Erklärungen sucht, vor allem keine psychologischen. Ne? Wenn man, meine erste Frau gesagt, wenn man beobachtet, ist es mit der Liebe aus. Ich glaube, sie hat recht, weil er also den Partner anschaut und jetzt auf seine Motive sich einlässt und alles Mögliche erweckt, ohne es zu sagen, ne? Dann ist schon was, ein Vertrauen weg. Ne? So wie das da ich Ihnen berichtet habe in der Mappe meines Urgroßvaters mit der Margarita. Sie leben also und bekommen keine Kinder. Und das vorausgesetzt ereignen sich folgende Szenen. Wenn der Mann kommt nach Hause, sie heißt Corona. Die Celeste, die himmlische Corona, die gekrönte. Ja, jetzt fällt mir wieder so viel ein, dass ich sofort abbrechen muss. Er kommt eines Abends nach Hause und sie wendet sich an ihn und sagt, höre mich doch an. Vorher sagt er Corona, sie sagt, nun Georg, ich bin heute zu dir hereingekommen in die dir die Scheidung unserer Ehe anzubieten. Corona, sagt er, siehst du, du redest da rein. Ich habe es ja gewusst, dass es so kommen werde. Höre mich nun zu Ende und dann rede, was du immer willst. Aber Corona, was ist dir denn widerfahren? Wie kannst du denn meinen, dass ich einem solchen Dinge mit Ruhe werde zuhören können? Sage, welch ein Unglück ist dir zugestoßen. Typisch männlich, ne? Er sucht schon, das ist schwer drauf zu kommen in der ganzen Sache. Höre mich doch an, Georg. Ich habe es dieser Tage her und wohl manchmal auch früher sehr reiflich überlegt und bin mit dem Gedanken nicht eher zu dir gekommen, als bis ich glaubte, dass ich ihn so ausgebildet habe, dass er mir als recht erscheint und dass ich ihn dir werde auseinandersetzen können. Der Mensch lebt nur ein einziges Menschenleben. In demselben soll er vor seinem Gotte den ganzen Kreis menschlicher Pflichten und menschlicher Freuden erfüllen. Das ist der Humanitätsbegriff. An sich auch der deutschen Klassik, aber in spezieller Weise noch hier bei Stifter. Das ist der Sinn des Daseins. Das, was wir mitbekommen haben im vollen Sinn des Wortes, entwickeln und erfüllen. Niemand ist vollkommen. Hört dazu. In dem Menschenleben soll er vor seinem Gott den ganzen Kreis menschlicher Pflichten und menschlicher Freuden erfüllen. Das Erste ist ja doch immer, dass der Mensch in der vollsten Bedeutung Mensch sei. Was ihr oft so hoch setzt, Amt, Würde, Geschäfte, ist in diesen Fällen nur ein Mittel. Bei dir, Georg, ist es nicht so. Sich Geld und Gut zu erwerben, um mit diesem Gelde und Gute dann seinen Trieben und Neigungen zu dienen, das sind die anderen, ne? In wenigen Fällen ist das Geschäft Sache des Berufs, wo nämlich Kräfte nach einer Richtung hin stärker gegeben sind, in dieser Richtung hin stärker auf Erfüllung dringen und in dieser Richtung hin den ganzen anderen Menschen mitnehmen. Ein Bau nicht dessen, was notwendig im Dasein ist, aber in das Ganze dieses Dasein. Also hat nicht so Glück wie ich, nicht, dass der Staat, ich sage das immer, wie für das, was ich am liebsten mache, auch noch zahlt. Nicht? Immerhin ausreichend. Nicht? Aber auch, ich habe ja 4 Berufe schon ausgeführt in mein Leben, nicht? Weil ich ja auch gelernter Kaufmann bin und einen Betrieb geführt habe. Und von dem dritten würde ich gar nicht viel sagen. Diese Hauslehrerzeit und so, um Geld zu verdienen. Ne? Die habe ich erst aufgegeben, alles das, was ich meine. Besser wäre es, wenn der Mensch unbeschadet seines Berufes auch in anderen Kräften stark genug wäre, ihnen Erfüllung zu geben und im Einklange aller ganz ein Mensch zu sein. Du bist es fast. Georg, wir haben gesehen, was das fast heißt. Du bist deinem schönen Drange gefolgt, hast dich aber nie den Menschen verkauft und bist neben deiner Kunst ein starker, freier, guter Mensch geworden. Ein Mensch, der seine Augen auch irgendwo anders hat als in seinem Beruf. Darum habe ich dich gleich so lieb gewonnen. Du bist fast ein ganzer Mensch. Kommt wieder. Georg, außer wo die Verhältnisse es dir versagen. Aber vielleicht nur so lange, als wir selber wollen. Zu einem der ersten, vielleicht zu dem allerersten Recht und zu der holdesten Pflicht des Menschen gehört es, Kinder zu haben. Darum hat Gott die beiden Geschlechter mit solcher Freude aneinander gebunden.